Ich würde jetzt auch in der Schweiz den Holocaustleugner reden lassen und den Flacherdler und den UFO-Menschen und alle würde ich reden lassen, weil ich habe Vertrauen darauf, dass sich das die guten, die realitätsnaheren Konzepte mehr oder weniger durchsetzen mit der Zeit. Aber es ist eine Frage des Menschenbildes. Ich sage ja nicht, Menschen sind so alle so wahnsinnig toll und intelligent, dass sie Wahrheit von Lüge unterscheiden können. Das sage ich gar nicht. Ich sage nur, es ist besser, wenn sehr viele beteiligt sind, als wenn eine Elite, eine sogenannte, das da irgendwie managt. Herzlich willkommen beim Schweizer Monats. Lukas, wir sprechen heute über toxische Empathie und wir haben dazu einen Essay veröffentlicht, eine Arbeit von Gymnasiasten. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen, im Detail, um was es da ging und dann können wir darüber sprechen.
Genau, wir haben letzte Woche einen sehr spannenden Essay von Lukas Leon Knödler und Vito Contessotto veröffentlicht. Sie sind Maturanden an der neuen Kantonsschule Aarau und haben diesen Essay im Rahmen ihrer Maturarbeit verfasst. Dieser Essay wurde von der Denkfabrik Liberetica im Rahmen des Preises mit eigener Stimme sprechen prämiert. Und wir fühlen uns natürlich geehrt, dass wir ihn bei uns publizieren durften. Es ist sehr interessant. Sie verwenden diesen Begriff der toxischen Empathie und sie sagen im Prinzip, Empathie kann den Dialog ermöglichen, erleichtern, vereinfachen, aber sie kann eben auch dazu führen, sie kann eben auch toxisch werden, nämlich wenn man Empathie eigentlich dazu einsetzt oder instrumentalisiert, um die eigene moralische Überlegenheit zu demonstrieren. Und sie verwenden da beispielsweise das Beispiel der Sängerin Bernarda Brnovic, die ein Konzert am M4 Music Festival geben sollte. Und sie wurde dann von Abtreibungsaktivisten unter Druck gesetzt oder gestört und das Konzert musste am Ende abgesagt werden. Und das ist ein Fall, der zeigt, dass das Mitgefühl oder die Empathie eben bei gewissen Kreisen nur sehr einseitig verteilt ist, sage ich jetzt mal, und nur für die gilt, mit denen man einer Meinung ist und für die andere Meinung ist, die gelten dann, für die gilt kein Mitgefühl und die werden dann eigentlich aus dem Diskurs ausgeschlossen.
Also ein hochaktuelles Thema, wenn du mich fragst, hochaktuell. Die Moralisierung der Politik hat dazu eigentlich zur moralischen Selbstdarstellung geführt. Und eine Waffe dieser Selbstdarstellung ist jetzt quasi die selektive Empathie, oder? Also ich suche mir die Leute aus, mit denen ich empathisch bin, mit denen ich mich solidarisiere und zeige mich dadurch, dass ich moralisch quasi auf der richtigen Seite stehe, oder? Ich verstehe das richtig, gell?
Es ist eigentlich eine Art von Virtue Signaling, oder?
Ja.
Also man steht auf der richtigen Seite in der eigenen Wahrnehmung und alle, die eine andere Meinung haben oder andere Ansichten haben, die liegen schon mal grundsätzlich falsch und die haben auch kein Mitgefühl oder keine Empathie verdient. Aber genau das macht dann eben den Dialog oder den gesellschaftlichen Diskurs letztlich unmöglich.
Ja, der Philosoph John Rawls, nicht bekannt für seine religiösen Überzeugungen, das war ja eigentlich ein Atheist oder er hat immer gesagt ein Agnostiker, aber einer der ganz, ganz, ganz genialen und klugen. Es lohnt sich alles von ihm zu lesen. John Rawls ist ein ganz großer Denker in meiner Wahrnehmung und der hat mal eine Arbeit geschrieben, als er noch relativ jung war, so 26, 27, glaube ich, über die Geltungssucht von Gruppen. Und da hat er das Phänomen der Geltungssucht untersucht in Bezug auf Gruppendynamiken und geschrieben, je mehr du durch die Teilnahme oder durch das Hineinkommen in eine Gruppe deine Geltungssucht ausleben kannst, desto gefährlicher wird diese Gruppe. Also wenn ich zum Beispiel zur Gruppe der Progressiven mich zähle dann und mich dabei besser fühle, als wenn ich alleine wäre, ist das eine gefährliche Geschichte, weil ich möchte natürlich drin bleiben und mich weiterhin gut fühlen. Und dann kann man sehr viele Verbrechen plötzlich rechtfertigen. Und er nennt dann Nationalsozialismus natürlich als eine mögliche Spielart. Dort ist das Eintreten in die Gruppe fast unmöglich von außen, weil wenn du bist eben Arier oder nicht, bei den Nazis, aber du kannst deine Geltungssucht massiv ausleben, ohne Leistung. Beim Kommunismus sagt er, es ist die richtige Klasse, nicht die richtige Rasse, aber die Klasse, die du haben musst. Also du musst dann ein Arbeiter sein und auf keinen Fall ein Kapitalist. Und dann fühlst du dich auch gut. Und er nennt dann viele Untergruppen und er sagt, das beste Gegenmittel gegen die Geltungssucht sei, dass man in eine Gruppe kommt, wo jeder Mitglied sein kann. Wo einfach auch der Trottel und der Hinterwäldler Platz haben. Das würde quasi der Geltungssucht jeden Boden entziehen. Das heißt, eigentlich ein liberales Konzept, oder? Also jeder darf, jeder ist gleich, jeder darf mitmachen.
Und was wäre denn ein Beispiel für so eine Gruppe?
Er nennt das Beispiel die katholische Kirche. Er sagt, er kann der größte Idiot, kann einfach Mitglied sein.
Das musst du überhaupt jetzt nichts als tun. Katholik natürlich sagen. Aber,
Nein, das ist von John Rawls. Das ist von John Rawls. Und ich als Katholik kann bestätigen, wenn du am Sonntag in die Kirche gehst, hörst du als erstes, dass du ein Sünder bist. Als allererstes. Und es gibt einen Spielfilm, ich habe leider den Titel jetzt vergessen, einer Komödie aus den 60er Jahren, und da gibt es einen Satz, der lautet, glaube nie, du bist ein guter Mensch, dieser Gedanke wird dich verraten. Und das geht in diese Richtung. Also wenn man sich gut fühlt und moralisch überlegen, ist das wirklich schon gefährlich. Ich finde das eine sehr gefährliche Entwicklung, auch in der Politik im Übrigen.
Aber ist das nicht eine Eigenschaft, die eigentlich fast alle politischen Gruppierungen teilen? Dass sie eigentlich in ihrer eigenen Wahrnehmung auf der guten Seite stehen? Und das würde ja bedeuten, dass eigentlich alle diese Gruppierungen gefährlich sind.
Ja, der Rawls empfiehlt, dass man die Zutrittsbedingungen zur Gruppe überprüft. Wenn diese von jedem erreichbar sind, ist die Gruppe nicht gefährlich, weil man sich nicht überlegen fühlen kann. Kann ja jeder Mitglied sein.
Aber was ist denn mit der faktischen Zutritt oder mit der faktischen Zugehörigkeit? Also was ich wahrnehme, ist, dass verschiedene Gruppierungen, es gibt ja eigentlich eine extreme Fragmentierung in der Gesellschaft. Und in vielen Gruppen, in vielen Kreisen oder irgendwie politischen Gruppierungen nehme ich einfach wahr, dass die relativ homogen sind. Also eigentlich alle sind ein bisschen ähnlich und haben ähnliche Hintergründe und ähnliche Meinungen. Auch wenn die Zutrittshürden vielleicht offen wären, auch für andere.
Na, aber wenn man genau hinguckt, auch aus Parteien fliegst du raus, wenn du gewisse Sachen, du kannst eben nicht einfach Mitglied sein. Du kannst nicht verschiedene Meinungen haben. Also wenn du in der SVP bist und du sagst, ich finde, offene Grenzen sind eigentlich wichtig und toll, dann bist du draußen. Wenn du in der SP bist und du sagst, ich finde, man muss Migration massiv beschränken und der Islam ist eine schreckliche, frauenverachtende Religion, bist du draußen, oder? Also du bist immer draußen. Bei gewissen Gruppen bist du draußen, wenn du ihr Programm nicht teilst. Sie sind schon sehr rigide.
Jetzt Leute, die sich diesem Instrument der toxischen Empathie bedienen und eben andere ausschließen vom Diskurs, die würden jetzt als Gegenargument argumentieren, ja, es darf keine Toleranz gegenüber Intoleranten geben. Also es hat auch eine gewisse Berechtigung, dass man Leute, die eben extreme Meinungen und gefährliche Meinungen vertreten, dass man die aus dem Diskurs ausschließt, dass man diesen nicht noch eine Plattform bietet, wie man so schön sagt. Was hältst du von diesem Argument?
Das ist Teil der Selbstaufblähung der moralischen, weil dann, damit setzt man sich ja über diese anderen Menschen und man maßt sich an, unterscheiden zu können zwischen Toleranz und Intoleranz. Nach welchen Kriterien wird Intoleranz definiert und von wem? Also wenn ich selber definieren kann, was Intoleranz ist, fühle ich mich ja eigentlich wunderbar, dann bin ich sicher tolerant und kann auch so Menschen mit gutem Gewissen hassen, die meinen Toleranzkriterien nicht entsprechen. Es ist eine Anleitung zur Selbstaufblähung, zur moralischen. Und das Gegenmittel müsste sein, den Stöpsel der Aufblähung rauszuziehen und wieder auf Normalgröße zurückzuschrumpfen. Ich glaube wirklich, als Liberaler, als überzeugter Liberaler ist die einzig richtige Haltung, dass man den Irrtum und die Dummheit und alles zulässt und darauf vertraut, dass im Wettbewerb der Ideen und im Wettbewerb des Austausches sich das von alleine erledigt, quasi durch die Schwarmintelligenz und nicht durch irgendeine Instanz, die über uns schwebt und auf der wir selber auch noch dabei sein wollen. Ich meine, ich kenne das Diktum von Karl Popper, dass man die Intoleranz nicht tolerieren, aber auch er weicht der Frage aus, thematisiert gar nicht die Frage, wer Intoleranz definiert.
Mhm. Gibt es für dich nicht irgendwo eine Grenze, wo man sagt, okay, das geht es gar nicht, diese Ideologie, die gehört wirklich auf den Scheiterhaufen und hat keinen Platz im öffentlichen Diskurs. Also ich weiß auch nicht, Nazis, Extremisten, Kommunisten.
Ja, die katholische Kirche hat das ja versucht mit den Scheiterhaufen. Es war nicht so gut. Ich glaube, keine gute Idee. Es war keine gute, weil man hat sich später dann gefragt, wieso eigentlich Scheiterhaufen? Das war ja gar nicht so schlimm, diese Idee. Nein, ich glaube, man darf wirklich mit gutem Gewissen sagen, also innerhalb des Grundgesetzes natürlich, also Gewaltaufrufe gehen nicht, dass man Leute in ihrer Ehre verletzt, geht nicht. Das kann man ja verklagen. Das ist ja völlig okay. Und das gehört vors Gericht, solche Sachen. Aber außerhalb von diesen Einschränkungen, finde ich, müsste man alles zulassen. Und auch Nazi-Sprüche, sogar die in Amerika ist ja die Swastika eigentlich erlaubt, in Deutschland verständlicherweise nicht, aus historischen Gründen, da habe ich Verständnis. Aber ich würde jetzt auch in der Schweiz den Holocaust-Leugner reden lassen und den Flacherdler und den UFO-Menschen und alle würde ich reden lassen, weil ich habe Vertrauen darauf, dass sich das die guten, die realitätsnaheren Konzepte mehr oder weniger durchsetzen mit der Zeit. Aber es ist eine Frage des Menschenbildes. Ich sage ja nicht, Menschen sind so alle so wahnsinnig toll und intelligent, dass sie Wahrheit von Lüge unterscheiden können. Das sage ich gar nicht. Ich sage nur, es ist besser, wenn sehr viele beteiligt sind, als wenn eine Elite, eine sogenannte, das da irgendwie managt. Ich glaube, das ist immer schlecht. Aber vielleicht siehst du das anders, ich weiß nicht.
Ja, das Interessante ist ja, ich würde dir recht geben, dass viele Menschen Wahrheit nicht von der Lüge unterscheiden können und falsche Ansichten und Biases und was auch immer haben. Aber dann ist immer die Frage, ja, was machst du dagegen? Und sobald du irgendwie eine Regulierung der öffentlichen Meinung hast, wo du sagst, diese Meinung geht jetzt aber gar nicht, das ist falsch, diese Ansicht ist falsch, dann brauchst du irgendeine Instanz, die das definiert, die sagt, diese Meinung ist richtig und diese Meinung ist falsch. Und wer soll das machen? Dann hast du sofort ein Problem, dass du dann irgendjemandem sehr viel Macht gibst. Und klar kann man dann immer sagen, ja, das kann eine unabhängige Instanz sein, aber wer setzt die unabhängige Instanz ein, oder?
Ja, das ist... Für mich ist der Ruf nach einer Instanz immer der eigentlich ein Eingeständnis der eigenen Unmündigkeit. Wo ist eigentlich der Optimismus der Aufklärung geblieben? So à la Kant, raustreten aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, hieß es ja mal. Wo ist dieser Optimismus geblieben? Ist er tot?
Ja, hat man manchmal das Gefühl. Aber hast du auch den Eindruck, dass diese toxische Empathie zugenommen hat?
Ich glaube schon, ja. Und zwar, weil sie in gewisser Weise ermöglicht sie die moralische Selbstgerechtigkeit. Norbert Bolz, der Medienwissenschaftler in Deutschland, hat einmal gesagt, das Hinterhältige an der woken Politik ist, dass man unterteilen kann zwischen böse und gut, also böse Ansichten und böse Gruppen und gute Gruppen. Und man darf dann die Bösen mit gutem Gewissen hassen. Mhm. Und dieses gute Gewissen im Hass ist ganz gefährlich. Und ich finde das eine sehr gute Analyse von Bolz, weil es gibt ja die Erlaubnis, eine Personengruppe oder eine Partei, von der du annimmst, das sind jetzt Faschisten oder Antifeministen oder was auch immer, die bösen Rechten, die kann man mit gutem Gewissen hassen. Und das ist ganz gefährlich, anstatt so bei sich zu suchen und zu sagen, okay, also wir sind alle nicht perfekt, wir sind alle ergänzungsbedürftig und wir sind alle mehr oder weniger Sünder, sage ich jetzt als Katholik. Wir haben alle Dreck am Stecken und Leichen im Keller und dann ist es nicht angemessen, uns zu erheben. über andere, sondern suchen wir auf sachlicher Ebene eine gute Lösung für möglichst viele Interessen, die ja zum Teil auch in der Gesellschaft.
Das ist interessant. Also das Schlechte oder das Böse wird dann quasi, sobald man das definiert hat und sagt, ich stehe auf der guten Seite und die anderen auf der bösen, dann kann man eigentlich sehr viel rechtfertigen. Das erinnert mich an eine Aussage von Alexander Solzhenitsyn, der gesagt hat, um schlecht zu handeln, muss der Mensch zuerst das Schlechte als das Gute empfinden. Und dann ist er zu sehr viel Schlechtem fähig. Also sobald man irgendwie überzeugt ist, dass, was weiß ich, die Nazi-Ideologie und die Überlegenheit der arischen Rasse, dass das das absolut Gute ist und das Richtige ist, dann kann man damit fast alles, dann muss man fast alles rechtfertigen und entsprechend handeln.
Das ist so. Also wenn du heute wäre das die Überzeugung, alles was rechts ist, ist eigentlich schlecht. Rechts, das ist nicht mehr legitim. Zwischen links und rechts darf eigentlich nur noch Zwischenstufen geben, aber rechts darf es eigentlich nicht mehr geben. Es darf eigentlich nur noch links und bis zur Mitte eigentlich geben. Dann rechtfertigst du den Kampf gegen rechts.
Ja gut, das geht auf beide Seiten. Also wenn wir jetzt in den USA anschauen, sind ja inzwischen eigentlich auch die Rechten woke geworden. Teilen und fangen an, die Universitäten von schlechten Meinungen zu säubern. Also ich glaube, das funktioniert auf beide Seiten. Und die fühlen sich auch moralisch überlegen. Oder? Da sind wir wieder bei der toxischen Empathie.
Aber was wäre die Antwort, Lukas, die liberale Antwort? Ich habe es mal so formuliert. Ich habe gesagt, die liberale Antwort ist, wir verzichten auf das Verfolgen des Irrtums.
Da kann ich nur zustimmen.
Also wir verzichten einfach darauf, grundsätzlich, ob wir das als Irrtum sehen oder nicht, das ist, wir verzichten darauf. Und dieser Verzicht ist, glaube ich, die Leistung des Liberalen.
Ja, der Verzicht auf Meinungspolizei und Verfolgung von falschen Meinungen oder Irrtümern, wie du es nennst.
Und wenn wir schon empathisch sind, vielleicht ist das ein guter Schlussappell, dann sind wir empathisch entweder mit allen oder sonst halten wir uns in der Politik mit Empathie zurück, ich weiß nicht.
Ja, also mit quasi mit dem öffentlichen Darstellen von Empathie würde ich mich zurückhalten, weil das ist oft ein guter Hinweis, dass man eben nicht empathisch ist. Aber sonst generell Empathie finde ich durchaus wichtig und richtig. Aber das wahre Empathie ist oft nicht die öffentlich zur Schau getragen wird.
Ist sie eigentlich privat, oder? Wahre Empathie ist privat.
Ja, eigentlich schon. Ja.
Also, Sie haben es gehört, wahre Empathie ist privat. Und ein privates Wort von mir als Verleger an Sie ist, unterstützen Sie uns, unterstützen Sie, werden Sie Mitglied beim Schweizer Monat, werden Sie Werbepartner, abonnieren Sie uns auf YouTube und besuchen Sie uns auf schweizermonat.ch. Ich bedanke mich für das Zuhören und Zuschauen.
Und lesen Sie diesen sehr lesenswerten Essay von Lukas Leon Knödler und Vito Conte Sotto auf schweizermonat.ch.